Yad-Yad,
Yad-Yad,
was auch immer.
Asau,
das.
Aham,
ich bin.
Iti,
somit.
Bruvan,
nehme an.
Griniyat,
nimmt mit sich.
Tat,
das.
Uman,
das Lebewesen.
Radan,
vervollkommen mit.
Karama,
Arbeit.
Jena,
durch welche,
Gunaha,
wieder,
Baba,
materielles Dasein. So, boah, ich müsste hier ganz kurz einen Text noch suchen, den wir brauchen. Ja, hier. Gut. Übersetzung. Das Lebewesen kämpft hart im Bann der körperlichen Auffassung von ich bin dies und ich bin jenes. Meine Pflicht ist dies und deshalb werde ich es tun. All dies sind geistige Eindrücke. Und alle diese Tätigkeiten sind zeitweilig. Nichtsdestoweniger erhält das Lebewesen durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes Gelegenheit, alle seine Hirngespinste in die Tat umzusetzen. Deshalb erhält es einen weiteren Körper. Erläuterung. Solange jemand in die körperliche Auffassung vertieft ist, werden seine Tätigkeiten auf dieser Ebene ausgeführt. Das ist nicht sehr schwierig zu verstehen. In der Welt, wie wir sie sehen, versucht eine Nation die andere zu überragen und jeder Mensch versucht seine Mitmenschen zu überrunden. Alle diese Tätigkeiten geschehen unter der Bezeichnung Fortschritt der Zivilisation. Es gibt viele Pläne, dem Körper Annehmlichkeit zu verschaffen. Und diese Pläne werden nach der Vernichtung des grobstofflichen Körpers mit dem feinstofflichen Körper übertragen. Es ist nicht wahr, dass das Lebewesen aufhört zu existieren, nachdem der grobstoffliche Körper vernichtet ist. Obgleich viele große Philosophen und Lehrer in dieser Welt unter dem Eindruck stehen, alles sei vorbei, wenn es mit dem Körper aus ist, entspricht dies nicht der Wirklichkeit. Narada Muni erklärt in diesem Vers, dass man beim Tod seine Pläne mit sich nimmt, Griniyat, und zur Ausführung dieser Pläne einen weiteren Körper erhält. Das wird Punabhavaha genannt. Wenn der grobstoffliche Körper stirbt, werden die Pläne des Lebewesens vom Verstand aufgenommen und durch die Gnade des Herrn erhält das Lebewesen Gelegenheit, diesen Plänen im nächsten Leben Gestalt zu geben. Dies ist als das Gesetz des Karma bekannt. Solange der Geist in die Gesetze des Karma versunken ist, muss man im nächsten Leben eine bestimmte Art von Körper annehmen. Karma ist die Gesamtheit der fruchtbringenden Aktivitäten, die man ausführt, um den Körper Annehmlichkeiten oder auch Unannehmlichkeiten zu bereiten. Wir haben selbst gesehen, dass ein Mann, der im Sterben lag, den Arzt bat, ihm die Gelegenheit zu bieten, 4 Jahre weiterzuleben, damit er seine Pläne zu Ende führen könnte. Dies bedeutet, dass er, während er starb, an seine Pläne dachte. Nachdem sein Körper vernichtet war, trug er zweifellos mit Hilfe des feinstofflichen Körpers, der aus Geist, Intelligenz und Ego besteht, seine Pläne mit sich. So erhielt er durch die Gnade des höchsten Herrn, der Überseele, die stets im Herzen weilt, eine weitere Gelegenheit. Ishvara Sarvabhutanam Redeshojonatishtati Brahmayam Sarvabhutani Yantrarudhani Mayaya. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden, O Arjuna, und lenkt die Wege aller Lebewesen, die im Körper wie auf einer Maschine aus materieller Energie sitzen. Das Lebewesen, das im von der Mathe Natur gegebenen Fahrzeug sitzt und sich aufgrund der Überseele im Herzen erinnert, kämpft überall im Universum, um seine Pläne zu verwirklichen und denkt, ich bin ein Brahmana, ich bin ein Kshatriya, ich bin ein Amerikaner, ich bin ein Inder und so fort. All diese Bezeichnungen sind im Wesentlichen gleich. Es ist sinnlos, lieber ein Brahmana zu werden als ein Amerikaner oder lieber ein Amerikaner zu werden als ein Neger. Letzten Endes unterstehen all diese körperlichen Auffassungen den Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine
Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garada Divasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. So nice that you want to hear Sergio. It's very encouraging to see Mr. Guru. So, Mamaite Manasa Yat Yat Asavaham Iti Bruvan Griniyat Tapuman Radhan Karmayena Punar Vavaha. Übersetzung: Das Lebewesen kämpft hart im Bann der körperlichen Auffassung von ich bin dies und ich bin jenes. Meine Pflicht ist dies und deshalb werde ich es tun. All dies sind geistige Eindrücke. Und alle diese Tätigkeiten sind zeitweilig. Nichtsdestoweniger erhält das Lebewesen durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes Gelegenheit, alle seine Hirngespinste in die Tat umzusetzen. Deshalb erhält es einen weiteren Körper. Namarum. Dieser Text ist sehr wichtig für einen Sadaka, jemanden also, der Krishna-Bewusstsein auf der bedingten Stufe des Lebens praktiziert. Er macht nämlich sehr klar, was die Folge davon ist, wenn der Geist in materielles Leben versunken bleibt. Das heißt, dass die geistigen Eindrücke, die man im materiellen Leben aufnimmt, nämlich ich bin dies, ich bin jenes, Hirngespinste sind, also nicht faktische Wirklichkeit haben. Trotzdem aber, und das ist hier in diesem Text das, was herausgehoben wird, verschaffen einem die geistigen Eindrücke, die man hat, die mentalen Eindrücke, einen nächsten materiellen Körper. Also sie sind nicht wirklich, sie sind nicht faktisch, trotzdem aber haben sie die Kraft, uns, nachdem wir diesen physischen Körper verlassen haben, einen neuen physischen Körper zu geben. Srila Prabhupada sagte einmal, dass dieser physische Körper ungefähr so ist wie ein Handschuh, der einer Hand übergestülpt ist. Mit anderen Worten, er nimmt die Form an von einem Der Handschuh nimmt natürlich die Form der Hand an. In analoger Weise hat der physische Körper, den wir hier haben, die Form unseres Geistes angenommen. Man kann durch eine bestimmte Wissenschaft sehen, wenn man sich den physischen Körper eines Menschen anschaut, was für einen mentalen Körper er hat, was für Eindrücke er im Geist hat. Genauso wie wenn man den Handschuh sieht, darauf schließen kann, was für eine Hand der Träger hat, wie groß sie ist, ob vielleicht ein Finger länger ist als der andere oder ob ein Finger gar nicht existiert mehr, weil man in der Heimsäge sich da verpflanzt hat mit dem Sägeblatt und der ist abgerissen worden, der Finger. Hast du eigentlich noch alle Finger bei dir in der Verrufung? 10 Stück. So, man kann also anhand eines Handschuhs sehen, was für eine Hand da ist. So ist es möglich, anhand des Körpers, des grobstofflichen Körpers, der sozusagen dem feinstofflichen übergestülpt ist und der Seele übergestülpt ist, zu erkennen, was exakt jemand für einen feinstofflichen Körper hat. Es gibt in der westlichen Tradition ein Wissen, aber man weiß halt nie ganz genau, weil der Westler so unerleichtert ist, ob man alles nehmen kann. Aber anyways, einige von uns haben sich früher, bevor sie zum Krishna-Bewusstsein kamen, damit beschäftigt, Physiognomie zu studieren, einfach um zu wissen, mit wem sie dran sind. Und meistens klappt es auch. Also meistens ist es so, dass jemand, der wulstige Lippen hat, ein ausgesprochener Lüstling ist. Und dass jemand, dessen Haaransatz gerade über den Augenbrauen anfängt, nicht viel Gehirn hat. Das kommt meistens hin. So, bei Devotees ist es meistens so, dass man das dann nicht mehr genauso anwenden kann, sagen wir jedenfalls bei fortgeschrittenen Devotees, denn der feinstoffliche Körper verändert sich durch die Praxis des Krishna-Bewusstseins. Es ist so, dass der Geist sich mit anderen Inhalten beschäftigt und der grobstoffliche Körper, der verändert sich nicht. In unserer Philosophie ist es so, dass das Prarabdha-Karma, das heißt das, was schon manifestiert ist, dieser physische Körper, sich nicht verändert. Er wird nur durchdrungen von einem anders gepolten Geist und so wird ein Mensch, der vielleicht im weltlichen Leben den Hang hatte zu einer bestimmten Charaktereigenschaft und zu bestimmten Tätigkeiten, sich anders aufführen in diesem Leben. Das ist so zu verstehen. Gut, lasst uns weitergehen und uns nicht im vorläufigen aufhalten. Ich hatte mir hier ein... Yes. Nun, und Govindadas Kaviraj sagt in dem Lied Bajabudemana Shinandanandana ein Gebet zu seinem Geist. Er sagt, mein lieber Geist, du bist so powerful, aber ich möchte dich jetzt einfach um etwas bitten. Bitte richte dich auf die Lotusfüße von Srinandanandana. In diesem Lied, was in wunderschöner Bengali-Prosa-Form vorgetragen wird, spricht Govindadas Kaviraj auch von dem, was wir eben aus dem Bhagavatam gehört haben. Er spricht nämlich von verschiedenen Körpern, die man annimmt, aufgrund des feinstofflichen Geistes und wie er gerichtet ist. Er sagt, ich habe endlose Nächte verbracht, indem ich der Phantasmagoria der Vorstellung nachgelaufen bin, zufrieden zu werden mit weiblicher Gemeinschaft. Für die Frauen unter euch übersetzt es einfach in männliche Gemeinschaft. Und so haben man verschiedene physische Körper angenommen, mal als König, mal als Bettler und dergleichen mehr. Er spricht auch von verschiedenen Lebensumständen, durch die man dementsprechend durchgegangen ist. Man nennt das in unserer Vaishnava-Philosophie Sanskara. Sanskara bedeutet die Bedingtheit, der jeder einzelne von uns unterworfen ist. Das sogenannte So-Sein. Aus der Bedingtheit heraus definiert sich die Svabhava. Svabhava ist die Natur eines Menschen. Nicht? Jemand macht also in seinem Denken sozusagen einen Strom macht in seinem Bewusstsein von Gedanken gehen. Und das Bewusstsein könnt ihr euch wie einen weiten Himmel vorstellen, durch den die Winde der Gedanken hindurchgehen. Und, mal fühlt sich Staub mit sich, mal Rosenduft und so weiter und so fort. So wird auch durch unser Bewusstsein ein Strom von Gedanken getragen, den wir uns mehr oder weniger bewusst sind. Diese Gedanken nun schaffen einen bestimmten Eindruck in unser Bewusstsein. Deswegen ist dieses Beispiel nicht ausreichend. Vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, habe ich hierüber eine Lecture gegeben, die man weiß so viel, man weiß nicht so viel. Ich hatte, wo man dann Lecture, vielleicht habt ihr schon gehört, hoffentlich nicht. Es ist so, dass es gibt nur eine einzige Sache in dieser Welt, wo ein Eindruck nicht stehen bleibt und nichts ausrichtet. Und zwar ist das der Spiegel. Von Spiegel hält man irgendwas hin. Habt ihr euch das mal überlegt? Meinetwegen ein Buch oder ein verschlafenes Morgengesicht, was kommt. Und dann geht dieses Objekt weg, also das Gesicht ist nicht mehr da. Der Spiegel hat keinen Eindruck mehr von dem, was da ist. Das Bild ist völlig weggewischt. Ein für alle Mal. Es ist also unglaublich interessant, wenn man sich das mal überlegt. Da ist keine Spur in dem Spiegel mehr vorhanden. Wenn zum Beispiel zunächst einmal Bhakta Martin oder wie da vorkommt und in den Spiegel schaut und dann weggeht und als nächstes kommt Bhakta Michael und schaut in den Spiegel. Da ist im Spiegel nichts mehr drin vom Bhakta Martin. Weg. In jeder Spiegelung ist das natürlich der Fall, auch einer Spiegelung auf dem Wasser eines Sees zum Beispiel. Der Geist ist nicht so. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es ist leider nicht so. Was immer man im Geist denkt, das lässt einen permanenten Eindruck, der dann im Unterbewusstsein aufgehoben ist. Und diese Eindrücke, die im Unterbewusstsein gegenwärtig sind, formen unsere Natur. Deswegen ist es sehr wichtig im menschlichen Leben, noch wichtiger fast als körperliche Hygiene, die mentale Hygiene zu betreiben. Ist nicht gleichgültig, an was man denkt während des Tages. Es ist nicht gleichgültig, was man für Pläne schmiedet während des Tages. Es ist nicht gleichgültig, was man, wie man sich gegenüber jemand verhält. All diese Gedanken werden in einen Strom eingefasst, der durch uns hindurchfließt. All diese Eindrücke werden als all diese Gedanken werden als Eindrücke festgehalten und die Gesamtsumme davon entscheidet, was für einen weiteren Körper du erhältst in diesem Leben. Deswegen gibt es Gebete von großen Vaishnavas Acharyas, die sagen, mein lieber Geist, bitte, also die richtig flehentlich sind, bitte richte dich auf Krishna. Das ist nicht ein Luxus oder sagen wir ein gedanklicher Geistessport, sondern ist wichtig, denn sonst werden die Eindrücke, die im Herzen da sind, uns zwingen, aufs Neue zu abscheulichen Tätigkeiten hinzugreifen. Warum fallen die Votis von der spirituellen Stufe herunter und beschäftigen sich in degradierenden Tätigkeiten? Das kommt ja vor. Ihr müsst mal, wenn ihr es nicht glaubt, fragt mal Vishwadev in seiner Leute, wenn er diese Geheimnisse aus ihm rauskriegen kann. Was alles möglich ist, es ist durchaus, manchmal verschlägt es einem die Sprache. Warum kommt das vor? Der Vaishnava fragt sich das ja selber in der Hilflosigkeit. Wieso habe ich jetzt an das gedacht, hier eben? Es liegt daran, weil der Geist noch immer diese Eindrücke festhält, die in verschiedenen Leben gemacht worden sind. Und sie in Augenblicken, wo man sehr gefordert ist, freigibt. Sie kommen heraus. Das Beispiel, was einmal gegeben wurde, was im Bhagavatam drin ist, dass der Geist wie ein Teich ist, ein bodenloser Teich. Und unten befindet es sehr oft in Teichen, dass unten so ein mutriger Bodenbelag ist. Besonders in Norddeutschland findet ihr das. Wahrscheinlich auch in Süddeutschland, aber ich kenne von da halt diese Teiche, an dessen Ufern diese Trauerweiden waren, sind gefüllt mit den Blättern dieser Trauerweiden und bilden dann so einen kompostierenden, wenn man das so sagen kann, Boden. Wenn man jetzt da hinkommt und baden will, wir sind als Kinder immer in der Natur gelebt und haben gewandert und getan und da mit dem Stock rumwühlt vorher, um zu sehen, wie tief es ist, dann blubbert plötzlich aus dem Untergrund dieser modrige Gestank. Manchmal ist es auch so, dass sich alte Omas ersäuft haben in diesen Teichen. Deswegen sagt man, glaube ich, Trauerweiden, weil es sind sehr meistens eine sehr mystische Umgebung um diese norddeutschen Teiche. Kennt ihr das auch? Wart ihr schon mal da? Ne? Sehr, man fühlt sich nicht wohl, mit dem Auto da zu parkieren. Oder wenn man gerade auf der mentalen Ebene ist und ein bisschen die mentale Atmosphäre braucht, dann geht man gerne dahin, je nachdem. So, da kommt der schmodrige Geruch noch raus, weil der Bodenbelag das noch festgehalten hat. So lässt auch, sind auch unsere Sanskaras in unserem Geiste drin und gestrengt sind. Wie zum Beispiel in der Gemeinschaft von Devotees, wo es darum geht, unsere Kruste des Stolzes zu beseitigen. Da kommt dieser Gedanken manchmal raus und so ist es dann möglich, dass der Devotee schlechte Gedanken im Geiste hat. Es soll aber jetzt ihn ermutigen, nicht entmutigen. Es soll ihn ermutigen zu verstehen, wie wichtig die mentale Hygiene ist. Wie wichtig es ist, voranzukommen im spirituellen Leben. Manchmal sehen wir gerade bei Devotees, anfangenden Devotees, dass sich schlechte Dinge immer wieder und wieder nachvollziehen. Also Gedanken. Ich weiß, dass ich mit vielen jungen Devotees schon gesprochen habe und die sagten mir, Sachinanda Swami, früher als ich im weltlichen Leben war, habe ich gar nicht so viel Mist gedacht, wie ich es denke als Devotee. Nicht? Manchmal sprechen wir auch unter den Devotees. Also, was manchmal für Skandale vorkommen, gerade in einer spirituellen Bewegung, und das ist nicht unbedingt nur hier im Krishna-Bewusstsein so, das kennen auch die Mönche, die Kapuziner und die Trapeten. Trapeten. Wie heißen die nochmal? Trappisten? Baptisten ist noch was anderes. Aber mit T-R-A schon richtig Tra. Und da verließen sie ihn. Trapetisten, glaube ich. Ist egal. Auch Mönchsorden. Das kommt auch da unglaublich vor. Ich habe mal von einem Weichvater in München gehört, was in den Hirnen der Mönche rumspukt, ist auch ganz schön intensiv. Was da passiert ist, sind, dass sich diese Samskaras langsam lösen, diese Verunreinigungen, die werden uns zunächst einmal einfach bewusst gemacht. Im Srimad Bhagavatam spricht Srila Prabhupada in einer Erläuterung davon, dass bei einem fortschreitenden Transzendentalisten hin und wieder die gesamten Eindrücke seines Karmas, also der Tätigkeiten, die er noch tun würde, ihm bewusst werden. Und was bedeutet das? Was sind Tätigkeiten, die wir noch tun werden? Was ist Karma, was noch nicht manifestiert ist? Ist es entweder Bija, Kutastha oder Phalon Mukha? Bija heißt Tätigkeiten, die in einem ganz, ganz, ganz unmanifestierten Zustand sind. Same heißt eigentlich der Bija. Dann kommt Kutastha, das ist der Wunsch, und also eine Tätigkeit. Also der Same hat noch einen Wunsch, und dann gibt es Phalon Mukha, das sind dann der Entschluss, etwas zu tun. Also der schon herangereifte Wunsch, der schon die Eigenschaft des Willens hat. So, der, zu Deutsch gesagt, diese drei unmanifestierten Zustände des Karmas existieren im subtilen Körper. Sie sind mit dem Geist vom letzten Leben mitgebracht worden und in den nächsten, also in unseren jetzigen Körper, hineingetragen worden. Sie existieren dort in der subtilen Form und werden rausgekommen. So bei einem Devotee ist es so, statt dass sich das in Tätigkeiten, dass das in Tätigkeiten herauskommt, kommt es so, dass dass es in Form von Gedanken plötzlich da ist. Dass man plötzlich sich sieht, während man im spirituellen Leben praktiziert, in einer sinnvollen Tätigkeit verstrickt. Was der Devotee lernen muss, ist jetzt etwas, was in der modernen Psychologie noch nicht erkannt worden ist. Nämlich, dass er nicht den Gedanken Form gibt. Es ist nicht zu verurteilen, dass in einem Devotee schlechte Gedanken auftreten. Das muss so sein. wenn er eine bedingte Seele ist und nicht zu der ewig befreiten Seelen kommt. Das ist natürlich. Was zu verurteilen ist, ist, dass diese Gedanken, dass diesen Gedanken Form gegeben wird. Und um das zu verhindern, geben uns die Schriften verschiedene Unterweisungen. Es gibt im dem vierten Kanto, siebten Kanto, richtig so ein kleines praktisches Handbuch für den praktizierenden Sadhana, was er tun kann, um zu verhindern, dass diese Verlangen oder dass diese Samen praktisch sich ausleben. Und ich möchte euch gerne dies vorlesen und ich möchte euch schon jetzt daran erinnern, ihr werdet sehen, dass dieser Ratgeber sozusagen in einer erstaunlichen, mit einem ganz erstaunlichen Punkt endet. Also darf ich vorher noch einmal das Gesagte zusammenfassen, damit jeder weiß, wo wir sind in unserer Vorlesung. Wir haben von dem Text heute gelernt, dass diese geistigen oder besser sagen wir, übersetzen wir vielleicht mit mentalen Eindrücke, ich bin dies und ich bin jenes oder mein, ich muss dies machen oder jenes machen, diese Pläne, Hirngespinste sind. Also nicht faktische Wahrheit haben. Sie sind illusionär. Trotzdem tragen sie uns in einen nächsten physischen Körper hinein. Wir haben dann gesagt, dass dieser physische Körper dem mentalen Körper, das heißt unseren Gedanken, übergestülpt ist und eine Form, eine entsprechende Form hat, ähnlich so wie ein Handschuh, der einem einer Hand übergestülpt ist, natürlich die Form des, der Hand hat. Wir sprachen davon, wie große Vaishnavas ihren Geist ansprechen, dass er sich richtet auf die Lotusfüße Krishnas, weil er fortgesetzt zu Bindung führt, das heißt zu neuen materiellen Körpern. Und wir sprachen davon, wie das funktioniert, nämlich dass unser feinstofflicher Geist diese Gedanken und auch diese Tätigkeit, dass in unserem feinstofflichen Geist drei Formen von nicht manifestierten Karma drin sind. Beja, Kutastha, Blonmukha. Wir sprachen auch davon, wie dieses Karma nicht unbedingt zum Vorschein kommen muss, nämlich indem es sich manchmal nur in Form von Träumen manifestiert und in Form von schlechten Gedanken. Was wir jedoch verhindern müssen, ist, dass wir aufgrund der Gedanken handeln. Und das ist etwas, was noch, dazu brauchen wir ein bestimmtes philosophisches Verständnis, was wir jetzt aus dem Bhagavatam erwerben möchten. Da sind wir jetzt in der Vorlesung. Vorerst möchte ich noch einmal sagen, dass es im weltlichen Leben so ist, dass man meistens aufgrund der Gedanken handeln muss oder handelt. Entweder drückt man diese Gedanken aus in praktischen Handlungen oder man verdrängt die Gedanken, das ist die zweite Möglichkeit, die der Mensch im weltlichen Leben hat, oder die die meisten Menschen haben. Ich möchte jetzt nicht da ganz alles besprechen. Ich spreche mal über die beiden hauptsächlich. Entweder man gibt ihnen Form oder man verdrängt sie und es entwickelt sich ein kleiner Klaps oder eine Neurose, nicht, die sich dann irgendwie anders zum Ausdruck, also Ausdruck verschafft, wie ein Vulkan oder das Feuer der Erde lange unterdrückt worden, plötzlich Kopf raus oder spuckt es und speit und man denkt sich, bloß den Kopf weghalten, dass ich mir da nichts tue, wenn ich in der Nähe bin. So, gut. Wir wollen jetzt von der spirituellen Möglichkeit hören. Asankalpa yat kamam krodan karma vivajanat atha natekshaya loham hayam tatva vamashanat. Durch entschlossenes Plänemachen sollte man lüsterne Verlangen nach Sinnenbefriedigung aufgeben. In ähnlicher Weise sollte man durch das Ablegen von Neid Zorn überwinden. Durch Erörtern der Nachteile, die das Horten von Reichtum mit sich bringt, sollte man Gier aufgeben. Und durch die Diskussion der Wahrheit sollte man sich von Furcht freimachen. Durch das Besprechen von spirituellem Wissen kann man Wehklagen und Illusionen bezwingen. Wenn man einem großen Gottgeweihten dient, kann man frei von Stolz werden. Dhamma. Dhamma, mir ist Dhamma. Durch Schweigen kann man Hindernisse auf dem Pfad des mystischen Yoga umgehen und einfach durch das Einstellen von Sinnenbefriedigung kann man Neid überwinden. Wenn man also merkt, man ist neidisch, soll man nicht so viel essen. Durch gutes Benehmen und Freisein von Neid sollte man den Leiden entgegenwirken, die uns von anderen Lebewesen zugefügt werden. Durch Meditation in Trance, also ich weiß nochmal, das ist jetzt wichtig, das betrifft mich hier. Durch gutes Benehmen und Freisein von Neid sollte man den Leiden entgegenwirken, die uns von anderen Lebewesen zugefügt werden. Durch Meditation in Trance sollte man den Leiden entgegenwirken, die uns die Vorsehung bringt. Und durch das Praktizieren von Hatha Yoga, Pranayama und so weiter kann man den Leiden entgegenwirken, die ihre Ursache im Körper und im Geist haben. Macht Yoga, sagt das Bhagavatam hier, wenn ihr einen leidvollen Körper habt und einen leidvollen Geist. In ähnlicher Weise, also 10 Minuten am Tag reicht, also jetzt nicht das Übertreiben. In ähnlicher Weise sollte man durch das Entwickeln der Erscheinungsweise der Tugend, besonders beim Essen, den Schlaf bezwingen. Heute Morgen habe ich mit der Adishesh gesprochen und wir haben gesagt, oh, heute Morgen ist das Chat ein bisschen schwieriger, weil das Sonntagsfest so schwer im Magen liegt. Kennt ihr die dieses Montagsdrama? Nicht? Das ist Sonntagsfest, ist ein bisschen schwer. Wir kochen mit Figi am Sonntagsfest, um die bedingten Seelen davon zu überzeugen, dass man satt werden kann, wenn man vegetarisch ist. Nicht? Das ist zum Reden wichtig, aber für uns als Devotis müssen wir vielleicht wissen. Also als ich ein junger Bhakta war, vom Montag ein absolut, musste ich 2 Stunden mindestens Dauerlauf machen, um wieder fit zu sein. Man muss die Erscheinungsweise der Leidenschaft und der Unwissenheit bezwingen, indem man die Erscheinungsweise der Tugend entwickelt. Und daraufhin muss man sich von der Erscheinungsweise der Tugend lösen, indem man sich auf die Ebene von Shuddha-Sattva erhebt. All dies kann automatisch... So, gebe ich es auf. Erinnert ihr euch jetzt noch an irgendwas? Ha? Ein bisschen schon. Wollt ihr frei werden von schlechten Gedanken? Gut. Aber wie wollt ihr das machen, wenn ihr euch nicht an diese Sachen erinnert? Nachlesen wäre eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit sollte man in jedem Fall wahrnehmen. Ist es im 7. Kanto, 15. Kapitel? 15, also kann man sich leicht, 7 kann man sich leicht merken, 1 über 6, 15 kann man sich auch leicht merken, die Quersumme ist nämlich gerade 6, 5 und 1 gibt 6, also es hat alles mit 6 was zu tun, und jetzt kommt die andere Ziffer, die ist ein bisschen schwieriger. Ja, 22, Vers 22. Kann man sich auch merken. Noch eine, 2 und es sind 6. Ich weiß nicht, ob ihr das braucht, also ich komme nur mit solchen Eselsbrücken klar. Also 7, 15, 22. So. Das kann man machen, aber hier wird eine Unterweisung gegeben, die all das zusammenfasst. All dies kann automatisch erreicht werden. Etat Savam heißt alles. Guru Bhaktya Purusho Janya Sarjayet. All dies kann automatisch erreicht werden, wenn man dem Spurtalmeister mit Vertrauen und Hingabe dient. Auf diese Weise kann man den Einfluss der Erscheinungsweisen der Natur überwinden. Wer mit Vertrauen den Unterweisungen des Spurtalmeisters beugt, wird in der Lage sein, sein feinstoffliches Karma aufzulösen. Kapila Dev bespricht das in seinen Unterweisungen über Shankya Yoga. Er sagt, dass genauso wie ein Baumstamm durch das Feuer aufgelöst wird, oder Feuerholz durch das Feuer verbrannt wird, so kann auch der feinstoffliche Geist durch den feinstofflichen Geist verbrannt werden. Was man mit dem Geist machen muss, ist, man muss ihn in den Dienst stellen von seinem spirituellen Meister, angefangen dadurch, dass man hört, spirituelles Wissen hört und immer wieder aufnimmt. Und das ist der erste Dienst, den ein Schüler zu seinem spirituellen Meister tut. Jetzt kommt bald Sri Vishnupad wieder vorbei, ich glaube am Dienstag oder Dienstagabend wahrscheinlich, und wird er voraussichtlich Mittwochmorgen die Vorlesung geben. Dann sollte man, die meisten von euch sind Schüler von Sri Vishnupad, hören, 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 aber aktiv hören. Was will er sagen? Was will er ausdrücken? Man kann davon ausgehen, er kommt nur nicht so oft zum Heidelberger Tempel, da wird er also wichtige Dinge zu uns sagen. Sollte hören, dieses aktive Leben dann umsetzen. Das ist der erste Service, den man ausführt zu seinem spirituellen Meister. Srila Prabhupada beschreibt das in seiner eigenen Beziehung zu seinem Guru. Und zwar gab ihm Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur die Einweihung, deswegen, weil er sagte, dieser hört gut. Nicht? Habt ihr euch daran erinnert? Dieser Schüler hört gut. Ihr wisst, Prabhupada hatte, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Mal Gemeinschaft, kann sich jemand erinnern, so 11 Mal, wo er ihn sah, so in dem Rahmen war es. Nicht? Und was hat er gemacht? Aus den Unterweisungen, die er gehört hatte. Eine ganze Bewegung aufgemacht, die sogar uns Westler, uns armen Seelen, etwas berührt hat im Herzen, sodass wir jetzt Service zu Krishna machen. So wichtig ist das Hören. Wenn wir anfangen zu hören und dann zu dienen, erst muss uns die Sache klar sein, und dann zu dienen, werden wir keine Schwierigkeiten haben, diesen Ballast, diesen feinstofflichen Karma-Belast, der in unserem finsteren Unterbewusstsein, also mit finster meine ich jetzt, dem Unterbewusstsein, wo wir nicht direkt so reinschauen können, was einfach da ist, drin ist, werden wir das alles auflösen können. Stellt euch das vor, was für eine Chance. Dann wird unser Geist fixiert sein in die Lotusfüße von Krishna und wirklichen Nektar erfahren. Er wird nicht mehr immer stören auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes, sondern er wird uns helfen, Pläne zu schmieden für unser eigenes spirituelles Leben und für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Wir sehen wirklich in der Vaishnava, in den Schriften, dass eine spezielle Gunst, die wir haben wollen, angenommen, wir wollen die spezielle Gunst haben, in diesem Leben an Krishna zu denken. Diese Fähigkeiten, spezielle Fähigkeiten kriegt man nur, ich wollte sagen spezifisch, nur durch die Verehrung des spirituellen Meisters. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte von Ekaklavya, Mahabharata? Das war ein Bogenschütze, der Duryodhana verehrte.
Duryodhana ist der Guru von Arjuna, der ihm den Dronacharya, I'm sorry, Duryodhana, ganz falsch. Dronacharya ist Kali. Habe ich schon wieder falsch gesagt. Wir sprechen hier von Dronacharya, der Guru in der Martial Arts war für Arjuna. Nun, Arjuna hatte Dronacharya so verpflichtet durch seine Dienste, dass er ihn um eine Gunst bat, nämlich: Mach mich zum besten Bogenschützen auf der Erde. Eines Tages nun kam Ekaklavya zu Dronacharya. Das war ein junger Mann, der im Wald groß geworden war. Er kam von einem Waldstamm, also ist ein Stamm, der im Wald lebte, und wollte die Kunst des Bogenschießens von Dronacharya lernen. Aber Dronacharya schaute sich ihn an und er sah wohl die unglaubliche Gabe dieses jungen Mannes und er sagte: Nein, ich werde dich nicht annehmen. Weil jeder sah, der hatte Shakti. Wer gleich sehen. So. Ekaklavya ging jetzt in den Wald hinein und baute eine Statue von Dronacharya auf und machte jeden Morgen Guru Puja. Guru Puja, sagt man, das war mir das da richtig. Und dann übte er. Nur eins war es, dass die Pandavas im Wald gingen und sie hatten dort eine Mission und sie wurden. Wie war das jetzt nochmal genau? Die waren alle im Wald. Da war dann zumindest ein Hund, der durch sein lautes Kläffen sie störte. Und plötzlich kam von irgendwo ein Pfeilregen. Ja, richtig, Arjuna versuchte denn den Hund das Handwerk zu legen, aber plötzlich kam von irgendwo ein Pfeilregen, der so geschickt geschossen war, dass er den Hund nicht verletzte, aber das Maul versperrte, sodass er das nicht mehr bewegen konnte und natürlich nicht mehr kläffen konnte. Arjuna schaut, wer hat so gut geschossen hier? Ist ja wirklich ein Kunststück. Stell dich das mal vor, da ist ein Hund, der bewegt sich laufend und von irgendwoher, 400 Meter oder so, komplett die Pfeile und die bleiben, stehen dann auch da. Der muss sie ja so geschossen haben, dass sie plötzlich irgendwann behindert haben, sodass sie im Blut aufhörten zu fliegen. Muss ja eine unglaubliche Schützenleistung. Kann man nur wirklich den Lorbeerkranz umhängen. Für gutes Schießen. Und Arjunas Gesicht wurde dunkel. Er kommt raus aus dem Wald und geht hin zu Dronacharya und wirft sich zu den Füßen nieder. Ich war's. Dronacharya, das ist der Beachte, wie du geschossen hast. Wie hast du das gelernt? Ja, das ist deine Barmherzigkeit. Und Arjuna guckte Dronacharya an, ging mit ihm beiseite und sagte: Du hast mir doch versprochen, dass ich der beste Bogenschütze werde. Ich brauche diese Kraft, jetzt soll man nicht denken, Arjuna war neidisch oder so, er brauchte diese Kraft für die Schlacht von Kurukshetra, die kommen würde. Ich habe das Dronacharya, ich habe ihm gesagt, er kann mich nicht verhindern. Ich habe ja von mir also keine Beziehung zu ihm. Was kann ich tun, wenn der irgendwie in seinem Wald übt? Das ist nicht unter meiner Kontrolle. Sagt der Arjuna: Du hast mir versprochen, der beste Bogenschütze zu werden. Daraufhin sagte sagt Ronald Jahre. Gut, geh zu ihr, Herr Klavia, mein Sohn. Du sagst, ich bin dein Gut, dann musst du mir Gut Akshin geben und mir spenden. Ja, sagte ich, Herr Klavier. Gib mir deinen Daumen. Dann hat er sich den Daumen abgestellt. Das macht für Chatria nichts. Also ihr braucht nicht besorgt zu sein. Das macht nichts. Die haben sich den Körper in Kontrolle. Gab den blauen Baum denn in ein Blatt. Tronacharya sagt, das gehört schon hier. Denn man braucht einen Daumen, um zu schießen mit den Pfeilen. Wie willst du das machen, wenn du keinen Daumen hast? Das musst du ja anschlägen. So konnte. Worum es geht, ist hier nicht darum, dass wir uns jetzt alle schockiert über die Daumengeschichte Gedanken machen, sondern dass wir wissen, die Verehrung des Gurus gibt solch ein großes Geschick mit sich. Man kann ihn einfach verehren und dann kommt diese Shakti. Nicht zum Bogenschießen, wir sind hier keine Bogenschützen, sondern die Bhakti-Shakti kommt. Die Kraft, dem Herrn mit Hingabe zu verehren, dazu braucht man Kraft. Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid und gehört habt. Das ist ja leider nicht mehr eine Selbstverständlichkeit im Tempelleben. Es ist sehr wichtig, dass man es trotzdem auf sich nimmt, eine Vorlesung zu hören und zu lernen, sodass man sein Leben in gute Bahnen lenken kann. Gut, wie für den?
Wir suchen ja auch nach einer Identität.
Stimmt.
So, wir sagen doch, dass es ein Krishna-Bewusstsein eine Kombination der Person ist, so ich vorstelle. Wir sagen, dass die Dinge einfach nur Vorrang wollen, wird diese Natur automatisch sichtbar. Mhm. So kam oder nicht kam, also einfach indem man sich mit Formen beschäftigt, kommt die Natur raus. Mhm. So, was kann man selbst in die Hand nehmen?
Damit die Natur schneller zum Voraus
vorschlagen kann? Wie würde ich sagen, diese Fraktion, was wir in der Zukunft machen, wir das immer die Europäer sagen, wir können das Böse Meister sagen, und dann folgt ihnen vor, aber die eigentlich spielt ein bisschen. Mhm. So, mit ihm zum Kammer, was kann man als Jugend selbst in die Hand nehmen?
Aha, jetzt verstehe ich. Oder tut man selber was? Yes. Mhm. Ja, kann ich gerne wiederholen. Vishwadev Prabhu stellte die Frage, also hör mal noch aufmerksam zu, falls ich das nämlich nicht im Detail mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Wir sagen, im Krishna-Bewusstsein käme die eigene Natur zum Vorschein, dadurch, dass man den Vorgang folgt. Den Anweisungen des spirituellen Meisters feucht und eben dem Sadhana feucht und dem Dienst feucht, also unserem Vorgang. Gibt es etwas, was der Devoti tun kann, damit dieser Vorgang beschleunigt wird und seine eigene Natur herauskommt? Mit anderen Worten, wo ist die Frage von Eigeninitiative? Ja? Habt ihr es verstanden? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Das ist eines der Fragen, ehrlich gesagt, die ich möchte darauf eine persönliche Antwort geben, denn es ist eine Frage, glaube ich, die jeder Prediger oder jeder Devoti nach der eigenen Verwirklichung beantworten wird. Natürlich stellt sich jeder von uns diese Frage, wo ist meine Identität, was werde ich mal tun, wo ist meine Zukunft. Es ist ganz natürlich und, glaube ich, sehr berechtigt. Zumindest tut man das, wird es jeder tun. Der Bhakta, glaube ich, beschäftigt sich nicht so damit, sondern für den ist alles neu, der lernt erstmal alles kennen und sich neu zu orientieren. Aber nachdem man so ein bisschen Sicherheit gewonnen hat, dass man im Krishna-Bewusstsein verankert ist, dann stellen sich die Fragen nach der Zukunft. Es gibt eine richtige Zukunftskrise bei manchen Devotees. Ach, meine besten Jahre habe ich als Bhakta geführt, jetzt habe ich nicht mehr so weit. Es gibt richtig solche Sachen. Jetzt nehme ich mein Schicksal selber in die Hand, mal außerhalb des Prozesses. So. Die Verwirklichung, die ich habe, ehrlich gesagt, ist
einfach die man muss die Naturgesetze des anwenden, die im die in der Bhakti sind. Es gibt gewisse Naturgesetze, die sich in der materiellen Natur abspielen, die immer eintreffen. Die also, du kannst dir sicher sein, zum Beispiel, wenn du etwas fallen lässt, wird es durch die Gravitationskraft, das ist eines dieser Naturgesetze, nach unten kommen. Das ist eine absolut sichere Sache, also ja, relativ sicher, wenn sich jetzt nicht der, also es ist im Grunde genommen ziemlich sicher. Es gibt da auch Ausnahmen. Das wird in der Physik behandelt. Aber, naja, fürs Alltagsleben, wir wollen ja nicht im abstrakten physischen Konstrukten leben, da ist es sicher. Deswegen passt man eben auf, dass man nichts runterschmeißt. So gibt es auch Naturgesetze in der Bhakti, die man erkennen und verstehen muss und dann auch anwenden kann. Insbesondere in dieser Frage, dass man, die sich jeder stellen muss, dass man seine Identität findet oder richtig beschätzt situiert ist im hingebungsvollen Dienst. Eines dieser Naturgesetze ist das Gesetz von Yeyataman Prapadyante Tangstateva Bhajamyaham. Für ein Devoti, in dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, in dem Maße belohne ich ihn. Da übersetzt Srila Prabhupada diesen Vers. Also zuallererst muss der Devotee den Wunsch haben, sich Krishna hinzugeben. Und dann ist es so, dass Krishna einen richtig situiert. Ist das nicht da in der Praxis auch als Tempelpräsident? Wenn du kennst viele Devotees, wenn du weißt, da ist ein hingegebener Devotee, der ist noch nicht ganz richtig situiert. Man spürt das, das klemmt noch ein bisschen. Man weiß auch noch nicht ganz genau, wie man ihn beschäftigen will. Aber wenn man sieht, er ist hingegeben und hält an dem Prozess fest, dann ist es meistens so, dass Krishna sich seiner annimmt und dass er das dann findet. Ich weiß, in meinem eigenen Leben war es so, ich habe übersetzt. Und das war zum Teil sehr, sehr schwierig für mich. Weil das Übersetzen, viele denken, dass es nur eitel Honig schlecken, ist es nicht. Man sitzt den ganzen Tag in einem Raum mit den Büchern. Das sind die einzigen Freunde. Man muss irgendwie das hinkriegen, dass man wach bleibt, dass man nicht müde wird. Und man muss immer in der Gemeinschaft von Prabhupada sein, um die von Prabhupada zu verstehen und ihm richtig wiederzugeben. Es ist sehr schwierig, ist schwierig auch, vor allem wenn das Tag für Tag ist, dass du Tag für Tag nur im Raum bist und du kommst kaum raus und du triffst kaum Leute. Also für einen jungen Menschen, der so ein bisschen kribbelig ist und ein bisschen kreativ ist, ist das nicht immer das Einfachste von der Welt, lange Zeit ein Übersetzer zu sein. Und damals habe ich die Devotees gefragt, was euch mache. Ich habe den Eindruck, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen kann. Ich will es nur schon mal sagen, also ein halbes Jahr habt ihr mich noch, aber dann... Ich liebe die Philosophie, ich liebe Prabhupada, das ist nicht das Punkt, aber da sind noch so viele andere Gedanken und Neigungen und Fähigkeiten und die, manchmal bin ich unkonzentriert beim Übersetzen, weil diese Gedanken mich beschäftigen. Also ich möchte gerne völlig konzentriert in meinem Service sein und Krishna dienen. Und die haben mir denn diesen Tipp gegeben. Gib dich einfach jetzt diesen Service hin, tu es wirklich in dem Verständnis, Krishna dich hinzugeben und du wirst sehen, Krishna macht eine Arrangierung. Das ist ein Naturgesetz. Darauf kann man rechnen. Das ist nicht so, dass das jetzt ein schönes, frommer Spruch ist, man weiß nicht so, vielleicht ausgeht, es trifft immerhin. Ein anderes Naturgesetz ist, so, also was kann man eigeninitiativisch machen, sich hinzugeben in den Service, den man jetzt überschauen kann. Den wirklich mit voller Kraft tun. Das ist die erste Eigeninitiative. Das zweite Naturgesetz beruht auf einem Prinzip, Man mana bhava mat bhakto majaji mang namaskuru mang iveshisi satvamte pratijane priyosime. Das heißt, in diesem Text gibt Krishna die vier Aktivitäten eines Devotees bekannt. Ein Devotee tut vier Dinge. Die denkt an Krishna, damit fängt es an, das war ja auch der Inhalt unserer Vorlesung heute. Dann man mana bhava mat dann wird er ein Devotee, also hat das Verhalten eines Devotees. Ein Devotee erkennt man in Form seiner Vaishnava-Etikette, also wie er sich verhält als Devotee. Dann bringt er die Ehrerbietung da zu Krishna. Das heißt, eine richtige Ehrerbietung, da betet man zu Krishna. Und dann, man verehrt Krishna als Devotee. Wenn man das macht, wenn man da reingeht, wird ebenfalls Krishna die Sachen lösen. Seht mal, der Bhakti-Pfad ist so, wir sprechen von Eigeninitiative. Das wird gefordert und wird verlangt. Im Service. Aber was unsere Zukunft betrifft, da überlassen wir das Krishna. Ich möchte euch das Beispiel geben, was hier gegeben wird. Wenn es gibt zwei Arten der Transportation, der Affenweg und der Katzenweg. Beim Affenweg hält sich der Affe selber fest, mit eigener Kraft, und beim Katzenweg tut die Katzenmutter das Kätzchen tragen und hält es fest und sorgt für das Kätzchen. Sorgen im Bhakti-Yoga verlassen.